Doppelraumstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Hallo Zora.
Guten Morgen, Hanna.
Du siehst
Boah, wir sind
aus,
so früh dran.
Ja, du siehst aus wie aus dem, frisch aus dem Ei gepellt, würde ich es jetzt mal nennen. Wenn wir so im Osterthema schon drin sind.
Ich komme gerade frisch aus der Dusche. Es ist 8.25 Uhr.
Hey, der frühe Vogel und so. Wir sind halt mal kleine Early Birds. Aber ich sag mal so, da starten wir jetzt als allererstes mal mit einem Kaffee.
Sehr gut.
Erstmal einen Kaffee.
Aber du bist doch auch ein Early Bird, oder nicht?
Ich bin absoluter Early Bird. Ich bin gestern um 20.30 Uhr ins Bett gegangen. Also hier auf dem Land, ne, stehe ich früh auf und werde von der Sonne geweckt. Ich merke das trotzdem aber auch immer, dass wenn ich in Berlin bin, dass es dann komplett verloren geht. Weil ich dann in so einem kleinen Schlafzimmer bin, wo halt Gardinen sind und da merke ich das nicht. Und dann liege ich da halt auch mal und daddel auf dem Handy nach rum morgens, was halt dumm ist. Und dann ist auf einmal so 9.15 Uhr oder sowas. Und hier stehe ich halt so um 7 Uhr auf.
Und gehst erstmal raus in den Garten.
Geh erstmal raus in den Garten und guck mir meine kleinen Blümchen an. Und die Erdbeeren, die richtig gut wachsen.
Wirklich?
Ja, die sind so schön angewachsen. Oh, ich freue mich.
Ja, und in Berlin ist man ja auch, du bist ja wahrscheinlich auch abends öfter unterwegs. Also ich weiß, dass du abends öfter unterwegs bist, wenn du in Berlin bist. Und dann kannst du halt auch nicht ganz so früh aufstehen.
Nee. Apropos, ich war letztes Wochenende in Berlin am Donnerstag und ich war essen mit der lieben Sophia, die kennst du ja auch, hast du beim Buchrelease mal kennengelernt. Habe ich, glaube ich, letzte Woche auch erzählt. Mhm. Habe ich es erzählt? Naja. Jedenfalls waren wir im Achso. Anima. Da hört ihr jetzt auch gleich mal eine kleine Sprache vom Essen da. Okay, ich bin heute im Anima an der Eastside Mall und ich bin hier mit Sophia natürlich und wir essen gerade den geilsten Radicchio-Salat mit Walnüssen und einem Rotweinkäse und Birne, die ich jemals gegessen habe. Es ist ganz lecker, weil die Walnüsse ist perfekt geröstet und der Salat ist so mit so einer schlonzigen roten Dressingsoße. Und es macht ganz viel Spaß. Genau, und da haben wir einen unglaublich guten Radicchio-Salat gegessen. Zora. Das war so, so gut. Ich liebe ja Bittersalate und ich liebe Radicchio. Und der war mit so einem crazy halt Rotweinkäse-Dressing und so Walnüssen. Und es war so gut. Es hat so lecker geschmeckt.
Rotweinkäse-Dressing?
Ja, das war richtig crazy. Es war so ein schlonziges rotes Käse-Dressing. Es war richtig abgefahren.
Hä? Okay, crazy.
Und ansonsten dieses...
Wie kommt man immer auf sowas, frage ich
mich. Ich verstehe das auch nicht, I don't get it. Und zwar war irgendwie ganz süß, weil wir waren da zu dritt. Also Simi war auch mit Sophias Freundin. Und dann haben wir da gesessen. Und das ist ein neues Restaurant, direkt an der Eastside Mall. Also in so einem super neuen fancy Tower. Irgendwie ein bisschen random alles. Und wir haben sehr viel darüber geredet, dass wir irgendwie nicht so ernst genommen werden. Wir saßen auch irgendwie an einem komischen Tisch und keine Ahnung. Die wussten nicht so ganz, was sie
ernst
mit uns
genommen,
anfangen
wo, wann, da vor Ort?
Ja, so mit so Bestellungen und Wein. Und dann sind wir ja so, ich bestelle ja auch dann gerne und sage, das. Und das ist eigentlich die ganze Karte. Und dann schlucken die meisten und denken so, ja, okay, die wollen jetzt hier nicht nur ein Glas Wein trinken, die haben auch Bock, das zu essen. Und dann gebe ich ja auch immer gerne Feedback. Und dann kam irgendwann noch der Küchenchef. Und dann habe ich so gesagt, ja, das fand ich ganz gut und das fand ich eher nicht so gut. Dann haben sie uns irgendwie, glaube ich, ganz anders betrachtet. Das ist irgendwie mal ganz witzig, finde ich.
Hatten wir aber ja in Barcelona auch ein, zweimal. Ja. Dass ich das Gefühl hatte, wir wurden jetzt gerade überhaupt nicht ernst genommen.
Ja.
Und dann haben die halt gesehen, dass wir die ganze Karte bestellt haben und auch jetzt nicht irgendwie nur die günstigsten Vorspeisen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, oder ich hatte das Gefühl, dass wir auch dann irgendwie erst ein bisschen ernst genommen wurden und auch dann erst noch eine Weinempfehlung und so dazu bekommen haben.
Ja, und ansonsten so, ne? Hey, die beiden blonden Touris da aus weiß ich wo, die haben ja gar keine Ahnung. Die haben das bei Instagram gesehen. Die wollen wir schnell wieder loswerden oder so.
Oder sind zufällig dran vorbeigelaufen oder so.
Ja, da kommt es wieder immer auf den Service drauf an. Es ist key.
Es ist so.
Nein, aber das war super lecker, also kann ich sehr empfehlen. Das Anima in Berlin, Lecki, lecki, lecki. Oh, und dann war noch Anna da. Ich weiß nicht, ob du sie kennst von Instagram. Sie heißt da Russisch Raclette. Und ich liebe ihre kleinen Reels, weil sie macht immer Rezepte darauf basierend, dass Leute ihr Sprachnachrichten schicken und sagen, hey Anna, kannst du mal das und das Gericht nachmachen? Und dann sagt sie, ja. Und dann kocht sie das Gericht nach und macht da halt irgendwie eine geile vegetarische Version raus. Und ihre Rezepte sind so cool. Und sie war nämlich auch in Berlin und hat ganz viel Babka gebacken für alle ihre Freunde. Und mir hat sie auch ein Stück mitgegeben, als sie gehört hat, dass ich mit Sophia essen gehe und es war so lecker. Es war so geil. Hey, ich liebe unsere Food-Community aus dem Internet irgendwie. Das ist so Frauen-Empowerment und irgendwie, ich fand es richtig schön. Es hat Spaß gemacht.
Geil. Oh, ich muss auch mal wieder einen Babka backen. Vielleicht mache ich das heute noch.
Ist auch
jetzt
perfekt.
Zur Osterzeit.
Ja, wollte gerade sagen, ist perfektes Osterbacken. So ein Babka.
Mit was war er gefüllt?
Schokolade mit Schokolade und Schokolade.
Chocolate? Mmh, it's a good one.
Ja. Ja, ja.
Ja, und wo wir gerade schon bei Instagram sind und Food-Videos, was ging bitte bei deinen Brötchen ab?
Ey, zum einen, ich habe gerade eben die 30.000 Follower geknackt. It's a Meilenstein. Das ist richtig viel. Das sind ganz verrückt. Und ja, die Leute gehen auf Brötchen ab. Und es war so, ja, okay, ich mach das. Ich lag im Bett morgens, hab so mein Handy so hingehalten und so irgendwie halt das Voice-Over gemacht und man hört noch richtig, wie sleepy ich bin. Und es hat halt irgendwie 400.000 Aufrufe und ich so, warum sind das wirklich immer Sachen, die man überhaupt nicht erwartet, dass die funktionieren?
Ja, ich muss aber sagen, ich habe das Video gesehen, als du es hochgeladen hast und ich war mir ziemlich sicher, dass das ein Hit wird. Das lag, glaube ich, nicht unbedingt nur an den Brötchen, sondern es war das gesagt, also es war alles an dem Video hat gestimmt, so dass es viral gegangen ist sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das war irgendwie mit dem Voiceover, die Art und Weise, wie du gefilmt hast, es war das richtige Tempo. Du bist einfach spitze, Hanna.
Hey, danke. Du bist einfach spitze. Hier, Daumen hoch.
Ich muss sagen, ich fand es auch echt gut.
Danke.
Also, ich würde es auch nachmachen wollen jetzt.
Ja, ich finde es irgendwie crazy, weil ich denke mir so, es ist so, das gibt es schon 1000 Millionen-fach. Also, das habe ich immer in meinem Kopf. Ich denke immer so, es muss doch was Besonderes sein. Und ich will doch auch nicht irgendwie so, ich bin ja nicht mit den einfachen Basic-Rezepten. Aber irgendwie doch. Und irgendwie kriege ich es ja dann doch hin, das so rüberzubringen, dass es halt irgendwie mal so ist, dass die Leute Bock haben, das nachzumachen.
Ja, ja, ich denke auch immer, dass es nicht das einfache, normale sein muss, aber wir haben das auch bei uns in den Läden beobachtet, so der Tomate-Mozzarella-Bagel ist der, der immer noch am meisten gekauft wird, wenn du dann halt was machst mit irgendwie Räuchertofu und einer Creme aus Kümmel und Möhre und irgendwie Wildkräutersalat, der bleibt da, der wird nicht dann gekauft, so, du brauchst irgendwie dann doch die Classics, was die Leute kennen. Und ich meine, ein geiles Brötchenrezept, das braucht man einfach.
Ja, aber ich glaube auch, was noch viel krasser ist, ist, glaube ich, dass es so kontrovers aufgenommen wird, weil ich am Anfang gesagt habe, ich wohne jetzt auf dem Land und hier in der Nähe gibt es keinen richtig guten Bäcker. Was obviously stimmt, weil ich wohne in einem Dorf, das ist eine Sackgasse, hier ist nichts. Also, es ist natürlich auch so ein kleiner, hey,
ja,
mit Absicht.
Wobei ich
und die
auch
Kommentare darunter, oh mein Gott, Leute beefen sich,
ich habe
so
nur nicht reingeguckt.
An. Das ist so schlimm.
Weil die der Meinung sind, dass es da gute Bäcker gibt auf dem Land.
Ja, natürlich, das ist auf dem Land, was auf dem Land ist ja auch wie ein Ort, ne? Ist ja überall, ist auf dem Land ja das Gleiche.
Ja, ja.
So, auch in ganz Deutschland ist auf dem Land das Gleiche.
Oh,
und da gibt es die besten Bäcker und da gibt es die besten Metzger. Ich habe ja gar keine Ahnung.
Nee, und das nervt mich so, weil das sind halt diese riesengroßen, krossen Brötchen, die von innen einfach nichts aussagend sind. Diese riesengroßen, nach Pappe schmeckenden Wannabe-Croissants, wie es dann der Bäcker vor Ort nennt. Oder die großen Rumkugeln, diese furztrockenen Laugenstangen, wo einfach nur so eine Tonne Billo-Käse draufgeschüttet ist. Das verstehe ich unter einem Landbäcker. Und das finden halt auch einfach richtig viele Leute gut, was ja auch vollkommen okay ist, aber es ist kein guter Bäcker.
Ja, und ich glaube, das kommt auch voll auf die Region drauf an. Also ich glaube, eher unten im Süden Deutschlands findest du viele sehr gute Bäcker, auch auf dem Land und in ländlicheren Regionen, aber hier oben im Norden und in Brandenburg ist es einfach auch kein Handwerk mehr, was so angenommen wird. Hier gibt es halt den Bäcker, der bei Netto drin ist. Also, ne? Und das ist halt ein Aufbackbrötchen. Das ist
bei uns
nicht
in Zilfen ist das auch so. Da gibt's so 3-4 Familienbäckereien und die haben halt so 5-6 Filialen in den ganzen kleinen Dörfchens um Zefen herum und in Zefen. Und da gibt's natürlich erstens überall das Gleiche und zweitens haben die dann eine große Backstube, in der die alles backen und da verteilen die die Rohlinge an die einzelnen Filialen. Dann werden die im Hintergrund da in den Backöfen aufgebacken und es ist tatsächlich halt nicht mehr so viel Handwerk dahinter. Es ist natürlich harte Arbeit und die stehen auch nachts in der Backstube, aber es ist halt nicht mehr, also es ist halt kein geiles Croissant, was du da bekommst.
Ja, naja, und ich bin halt auch
so... Jetzt machen wir hier auch wieder ein Fass auf, ich merke das schon. Wir machen ein Fass auf,
aber es ist auch gut, es ist kontrovers und da haben viele Leute eine Meinung zu und ich finde das ja auch super interessant. Und natürlich gehe ich auch mit einem Ansatz daran, dass ich sage, hey, ich kaufe mein Brot in Berlin bei Gorilla und da kostet ein fucking Brot 8 Euro und das ist die mega geile Sauerteig, tipptopp dänische Qualität, Croissants so groß und die blättern auseinander und schmecken ultra geil. Und natürlich will ich hier auch auf dem Land... Ich will ja irgendwie meinen kulinarischen Standard in dem Sinne so halten, weil ich ja Bock habe auf richtig gutes Brot. Und dann sage ich so, dann backe ich es halt lieber selber, weil ich weiß, es macht mich glücklicher, wenn ich mir die Arbeit nehme und halt über Nacht, weißt du, so eine langsame Fermentation mit meinem Brötchenteig mache, anstatt morgens bei Netto die Brötchen zu holen, die wahrscheinlich auch voll in Ordnung sind. Und ich mag auch manchmal so eine Schrippe essen. Ja. Aber deswegen ist es halt so kontrovers und deswegen flippen halt die Leute auch so drauf aus, ne? Weil ich natürlich so einen Satz sage am Anfang, der so... endgültig ist. Ja, vor allen Dingen, ne?
Ich frage mich manchmal, wenn es dann so eine Brotmanufaktur, wie es sie ja hier in Hamburg zum Beispiel auch zu Genüge gibt, wenn man sowas jetzt mal in Zefen zum Beispiel in meiner Hometown aufmachen würde. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, weil die Leute würden es nicht so richtig verstehen. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass die Leute in Zefen alle dumm sind, aber es gibt so viele Restaurants, die ihr Glück versucht haben. Und ich kenne zum Beispiel auch ein paar, die ein echt gutes Konzept da gemacht haben. Die hatten echt eine coole Karte, die hatten eine schickere Einrichtung, nicht im Sinne von luxuriös, sondern einfach von so ein bisschen hipper, cooler und es hat nicht funktioniert. Und die Läden, die funktionieren, die Restaurants, die funktionieren, das ist immer der Grieche, das ist immer irgendwie die Domschenke, weißt du, es sind immer so, da hast du den Italiener, der im Keller noch eine Kegelbahn hat und da gibt's halt einfach seit auch in dem Laden, in dem ich gelernt habe, was eine gute Küche ist, aber die haben halt einfach auch immer noch die gleiche Speisekarte.
Ja, so. Ja.
Die versuchen sich natürlich auch weiterzuentwickeln und es gibt auch ein bisschen mehr vegetarische Gerichte und sie haben auch so eine Art Pfandsystem, Mehrwegsystem fürs To-Go-Geschäft eingeführt und so. Aber es Gesundheit.
Danke.
Es funktioniert alles halt einfach ein bisschen langsamer und es bricht mir halt voll das Herz, dass so viele Gastronomien halt innerhalb von so kurzer Zeit immer wieder schließen müssen, weil es einfach nicht angenommen wird.
Voll, und dann denke ich mir so,
ist es halt dann... Also bei uns in Zefen kannst du nirgendwo in ein cooles Café gehen und einen leckeren Kaffee trinken oder so. Oder mal abends nett essen gehen oder tagsüber oder abends dann mal in einer Bar einen geilen Cocktail trinken oder so.
Ja, und ist das halt dann so der Umkehrschluss halt... Ich ziehe jetzt aufs Land, bin jetzt seit 6 Wochen hier und denke so, es muss doch einen geilen Bäcker hier geben. Ist aber vielleicht Bullshit. Vielleicht backe ich meine Brötchen einfach selber, weil halt das nicht sein muss. Weißt du, ne? Vielleicht muss es hier in der nächsten kleinen Stadt keinen richtig guten Bäcker geben, weil das einfach nicht die Nachfrage der breiten Masse hier ist, ne? Was, I don't know.
Wahrscheinlich.
So, ich muss doch dann auch nicht hierher kommen und sagen, es muss hier alles verändert werden und es muss ein hippes Café geben, wenn die Nachfrage einfach überhaupt nicht da ist, weißt du? Und ich glaube, das ist super schwer, da irgendwie, ne? Natürlich bin ich auch die nach 11 Jahren aus der großen Stadt aufs Land zieht und dann erstmal rummeckert, weißt du, in dem Sinne. Aber es will ich ja nicht sagen.
Ich weiß, ich merke gerade auch schon.
Ne? Es ist super schwierig.
Ja. Oh, ich hoffe, ich habe mir damit jetzt nicht gerade irgendwie ein paar Feinde gemacht. Zefen, ich liebe Zefener. Ich liebe Zefen, ich liebe meine Hometown, meine Hood.
Ja, aber du würdest auch
aber
nie
da geht halt einfach nicht viel.
Zurückgehen und ein Restaurant da aufmachen. Weil du weißt, dass es nicht funktioniert. So, ne?
No. No chance. Und wir haben mal tatsächlich eine Fläche angeboten bekommen da. Mitten in der Fußgängerzone. Fußgängerzone. Mit Anführungsstrichen. Aber ich, never. Es wird einfach nicht funktionieren.
Ja, ich glaube auch.
Die Innenstadt da ist tot, da passiert gar nichts. Da gibt's ein, zwei Klamottenläden, ein Schlecker und das war's.
Ja, Schlecker.
So, nice.
Bei euch gibt's noch einen Schlecker?
Ihr Platz. Oder wie meine Oma sagen würde, Seifenplatz. Nee, den gibt's inzwischen auch nicht mehr.
Ist so krass, ja. Ein Paarchen, ich krieg das ja durch Laura auch immer so mit und ich bin ja auch absolut gar kein Parchim-Freund mehr, weil wenn ich da durchlaufe, denke ich auch, es ist irgendwie so traurig, weil es kommt irgendwie nichts nach und alles macht irgendwie zu und ich würde niemals, oh Gott, das hört sich auch wieder so, ne? Aber ich würde niemals nach Parchim
gehen. Ja, wir müssen aufhören, darüber zu reden.
Ein Restaurant aufmachen. Also, I don't know. Ja.
Okay, ich will noch mal ganz kurz zurück zu deinen Brötchen. Okay. Vielleicht müssen wir das alles rausschneiden. Oh. Hast du denn eigentlich auch ein gutes Rezept für English Muffins? Ich bin gerade auf der Suche nach einem guten English Muffins Rezept.
Ja, aber also English Muffin, meinst du die so...
Die man in einer Pfanne ausbackt?
Ja, habe ich. Ich habe eins gemacht für Kitchen Stories, kann ich wieder unten verlinken, kann ich wieder reinpacken. In der letzten Folge habe ich auch gesagt, ich verlinke das Bärlauch-Scallion-Rezept, habe ich auch gemacht. Könnt ihr immer mal reingucken. In den Captions findet ihr auch manchmal ein paar Rezepte, die meistens bei Kitchen Stories zu finden sind, weil da sind sie irgendwie alle gesammelt.
Und wenn ihr schon mal da unten seid, könnt ihr auch gerne nochmal einen Kommentar da lassen.
Ja.
Eine Bewertung. Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass wir gerade neue Speisekarten machen. Für natürlich dann auf einmal auch alle Läden, weil wenn du schon mal dabei bist, ne, warum auch nicht gleich? Neue Frühstückskarte in der Weidenkantine, neue Frühstückskarte im Blattgold, neue Abendkarte im Blattgold und im April, neuer Monat, neue Lunchkarte. Und für die Frühstückskarte wollte ich hausgemachte English Muffins für ein Frühstücksgericht mit auf die Karte nehmen. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen am Rumprobieren. Und ich habe so den Rest eigentlich soweit fertig, aber so ein geiles English Muffin Rezept habe ich jetzt noch nicht gehabt. Ich habe es mit unserem Focaccia-Teig ausprobiert, weil ich dachte, vielleicht kann ich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber das funktioniert leider nicht, der ist viel zu nass.
Und da ist super wichtig ist die Temperatur, dass dir halt der Grieß nicht verbrennt und dunkel wird so und du musst halt auch einen Deckel drauf machen. Es ist schon arschvoll von Arbeit. Ich weiß nicht, wie das am schlauesten halt auch für eine große Menge machbar ist, um ehrlich zu sein.
Naja, wir haben eine große Grillplatte.
Eine Plancha so.
Also so, ja. Genau. Da kannst du halt dann, wenn du die einmal ausgestochen hast, kannst du die alle darauf planschen, ausbacken und dann einfrieren.
Ja, geil.
Und dann kannst du die einfach immer am Wochenende dann je nach Bedarf sozusagen ausfrieren und aufbacken.
Ja, ich schick dir das mal, Okay. Und wir packen es natürlich auch unten rein. So oder so. Und mein virales Brötchenrezept, ne, das findet ihr ja natürlich bei Instagram. Das könnt ihr natürlich nachpacken.
So, wie war denn deine Dorfparty da eigentlich? Du hast so eingeladen, schön. Oder nicht?
Ich habe übelst Angst natürlich gehabt und habe hier auch vorbereitet und gemacht und getan. Es hat geregnet und dann habe ich irgendwie so fancy Fingerfood gemacht, wo alle erstmal so ein bisschen skeptisch waren. Das war so süß irgendwie. Und es waren halt wirklich alle da und wir haben auch ganz viele Geschenke bekommen und so Brot und Salz. Das war ganz, ganz cute. Ich habe mich ganz so gefreut. Also ich habe gemacht natürlich Brot und Butter und ich habe so eine aufgeschlagene braune Butter gemacht, was einfach geil ist.
Kurzer Einwurf, bei uns gibt es, ich bin gerade so in diesem neuen Kartending drin. Ich habe neulich mit Theresa, schmeckt immer gedreht und da hat sie so Timut-Pfeffer-Streusel gemacht in so einer Gewürzfolge und ich habe mich so in diesen Timut-Pfeffer verliebt und wir hatten ja drüber gesprochen. Ich habe es ausprobiert.
Salz und Pfefferbutter.
Aufgeschlagene Salz-Pfefferbutter, aber mit Timut-Pfeffer, dann noch ein bisschen Olivenöl und Grapefruit-Abrieb. Oh, es ist so geil.
Oh.
Weil Timut-Pfeffer ja so eine Grapefruit-Note hat.
Ja.
Und es funktioniert. Es ist richtig, richtig geil.
Nice. Ja, geil. Oh Gott, ich freue mich.
Wir haben echt so hart gebrainst und ich habe so viele Ideen umgesetzt.
Geil.
Lapne. Ich sag nur Lapne.
Mit Nüssen. Mit Nüssen
mit
und Mast.
Nüssen. Okay, auch also geil. Brot und Butter.
Ja, Brot und Butter. Ein gutes Gorilla-Sauerteigbrot aus Berlin mitgebracht. Okay, ich höre auf. Ich werde das jetzt, genau. Naja, Brot und Butter. Dann habe ich gemacht so kleine Zwiebeltarts mit einer schöner angebratener halben, so eine flache, geile Bogotane-Zwiebel, dann geschmort. Und dann habe ich da drunter einen Spicy-Aprikosen-Chutney aus getrockneten Aprikosen. Das habe ich mit Ricotta gemischt und dann die Zwiebel draufgesetzt und dann so kleine Blätterteigteilchen gemacht. Die waren super lecker. Dann Caesar Salad Bites, also wenn du den Mini-Romana-Salat viertelst, Strunk ein bisschen wegschneidest, aber so, dass es noch zusammenhält und dann ein dickes Caesar-Dressing mit ultra viel Parmesan machst und dann da drüber so drizzelst und da so zwischen die Blätter machst, sodass du das richtig so soaked in Dressing hast und dann daneben eine Schüssel mit gerösteten Sonnenblumenkernen und Olivenöl-Panko, also so geil gerösteten Panko und dann kannst du die, damit es nicht sapschig wird, dann à la Minute den Crunch auf deinen Caesar Salad Bite drauf machen.
Natürlich.
Dann gab es...
Das ist ganz klar.
Pekannusskuchen mit Karamell, Schokoladenganache und Kumquat, Tonkabohnen-Chutney-Marmelade oben drauf.
Oh, ich liebe ja Pekannüsse.
Ist auch so, so lecker. So Spaß. Aber was, wenn ich das jetzt gerade sage, das hört sich an wie so, bist du dumm. Und dann gab es noch Caponata, Bruschetta und Trauben und so ein bisschen Zeug und ein paar so Nüsse und sowas. Und die Leute waren auch so, ja, also... Eine Bratwurst esse ich ja auch mal ganz gerne, aber das hier ist ja auch mal was ganz Tolles.
Und sag jetzt mal, was sagt Hanni dann dazu, wenn du dann erstmal so, weiß ich nicht, 2 Tage in der Küche stehst und sowas zu machen soll? Philipp ist immer so, also ich möchte das jetzt nochmal klarstellen, wenn heute Abend Gäste bekommen, wir machen das Gericht, ja, dafür kaufen wir ein und
das war's.
Das war's. Und dann muss er mich immer in der Küche so richtig aus zurückholen, wenn ich, oder ausbremsen, wenn ich dann sage, oder wollen wir nicht noch, oder hast du nicht, komm mal, wir können doch noch hier, und ich mache nochmal eben. Und dann immer so, nein, nein, nein.
Nee, Hanni lässt mich da nicht vollkommen ausartet. In Ruhe. Aber der,
ja,
der,
ich lässt, darf manchmal also, ne? auch, ne, aber ja. Es gab schon so einige Male, wo es echt richtig ausgeartet ist.
Ja, ich denke, also wirklich gerade beim Erzählen war ich auch so, das habe ich doch jetzt nicht wirklich alles gemacht für so. Nein, es war ganz schön und das war, wir standen am Feuer und haben alle gequatscht und es hat ganz viel Spaß gemacht.
Morgen ist Feuerschale auch großes, wieder ausgepackt.
Oh yes, war auch kalt. Es war gut, dass wir die Feuerschale da hatten. Und morgen ist hier auch großes Osterfeuer. Da wurden wir dann offiziell auch zu eingeladen. Da war ich ja ganz froh.
Ihr seid angekommen.
Ja. Und du, wie war, hast du mit Robin noch viel trainiert, damit es nicht peinlich wird beim Quizduell?
Ey, wir haben uns echt gut geschlagen, muss ich sagen. Ich werde natürlich jetzt noch nicht zu viel verraten, weil es ja erst noch ausgestrahlt wird im Mai irgendwann. Aber es hat echt richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich bin ehrlich, ich kannte die Quiz-Sendung vorher nicht. Robin Gott sei Dank auch nicht. Aber ich finde sowas immer witzig. Ich war ja auch schon mal bei Wer weiß denn sowas? Und irgendwie macht das einfach Spaß. Weiß nicht, ja. Ich finde das immer so eine willkommene Abwechslung und Robin und ich haben uns auch, also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und das war cool, dass wir in einem Team waren, wir haben uns echt gut geschlagen, ja. Aber mehr verrate ich noch nicht.
Ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja große Quizfragen-Liebhaberin, viel Quizduell gespielt.
Ja, ich habe das auch eine Zeit lang sehr viel gespielt, aber jetzt halt auch schon ewig nicht mehr. Musste mir erstmal so ein bisschen nochmal vor Augen führen, die Kategorien und Essen und Trinken. Und dann haben wir natürlich überlegt, sollten wir das nehmen oder ist das für uns dann besonders peinlich,
wenn
wir es dann
nicht wissen? Immer nehmen,
habe ich auch zu Robin gesagt.
So einfach.
Ey, und Hanna, eine Frage, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, die war irgendwie, was ist der gerade ein absoluter TikTok-Trend? Und dann gab es so Pizza Girls, Granola Boys, keine Ahnung, Vanilla Kids und noch irgendwas anderes. Ja. Und dann dachte ich die ganze Zeit, Hannah hat die ganze Zeit immer gesagt, ich bin jetzt ein Granola Girl. Dann meinte ich so, nein, es gibt Granola Girls und nicht Granola Boys, das kann es auf gar keinen Fall sein.
Ja.
Und hab dann Pizza Girls angeklickt, weil es gibt ja gerade diesen Trend, dass man alles selber macht, weißt du? Und ich habe kurz vor der Sendung erst noch ein Reel gesehen, wo jemand für seine Scheißpizza den Mozzarella selber gemacht hat. Dann hast du da dann 20 Stunden Hefeteig.
Aber die heißt doch nicht Pizza
Girls. Nein, und dann habe ich es falsch gemacht. Und ich hatte die ganze Zeit nur von dir im Kopf. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, nee, Hannah sagt immer, sie ist ein Granola-Girl. Das muss
ein Granola-Girl. Wäre auch ein bisschen weird, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt ein Granola-Boy.
Nein, aber ich hab tatsächlich vorher Granola Boy den Begriff noch nie gehört und deswegen dachte ich, es mussten Granola Girls sein, aber nein, es sind Vanilla Girls und Granola Boys und ich habe es komplett durcheinander gebracht und meine Schwester saß ja im Publikum und hinter mir, ich habe sie nicht gesehen und sie hat mir danach erzählt, dass sie die ganze Zeit nur so völlig hilflos im Hintergrund rumgewirbelt hat. Oh ja, nee, war witzig. Ich freue mich auf die Ausstrahlung.
Ich glaube, ich werde es mir anschauen.
So, jetzt aber mal in den Zauber.
Yes.
Werbung.
So, Hanna, in den letzten 2 Wochen nach unserem Barcelona-Trip habe ich endlich wieder meine Sportroutine wiedergefunden. Und ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass wir im Moment diese wunderschöne Kooperation mit Bitterliebe haben. Denn die Bitterliebe-Tropfen und auch die Kapseln haben mir echt so ein bisschen dabei geholfen, diesen ständigen Heißhunger, den ich hatte, nachdem wir 3 Tage nonstop gefuttert haben, so ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen. Und ich habe mich einfach insgesamt wieder so ein bisschen gesünder und fitter gefühlt, weißt du? Ein bisschen Sport, ein bisschen ausgewogene Ernährung, ein bisschen Bitterliebe. Und ich muss sagen, ich bin Fan.
Ja, ich bin auch Fan. Und ich freue mich, dass Bitterliebe heute wieder unser Kooperationspartner ist. Und nochmal ganz kurz, was Bitterstoffe eigentlich machen. Und das ist nicht ganz schön, weil man das so kurz und knapp eigentlich sagen kann. Denn die Bitterstoffe helfen nach dem Essen und helfen gegen Süßhunger. Und sie steigern das Wohlbefinden.
Ja, wir haben uns halt einfach mehr und mehr an Zucker und Süßungsmittel und Geschmacksverstärker gewöhnt. Und wollen halt dieses Bittere nicht mehr schmecken. Unser Geschmackssinn ist nicht mehr in diesem Urzustand, sondern wurde halt irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen manipuliert. Und deswegen sind halt durch die Industrialisierung die Bitterstoffe weitgehend aus den heutigen Lebensmitteln verschwunden und werden halt auch aktiv herausgezüchtet. Deswegen kennen wir dieses Bittere gar nicht mehr. Aber für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe halt echt eine sinnvolle Ergänzung. Und genau da kommt Bitterliebe dann eben ins Spiel. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, Bitterstoffe wieder populärer zu machen. Und sie wurden schon vor Jahrhunderten wegen der vielfältigen Wirkungsweise genutzt, also die Bitterstoffe.
Ja, und beispielsweise, um das allgemeine Wohlbefinden zu stärken, das ungute Gefühl nach dem Essen zu lindern oder den Süßhunger auszutricksen, gerade für Naschkatzen eine super Lösung. Ich habe auch letztens mal dieses Pulver in den Porridge eingerührt und ich muss sagen, ich habe es nicht geschmeckt und das ist ja irgendwie auch was Gutes. Das heißt, für Leute, die Bitter nicht ganz so gerne schmecken, aber die guten Seiten davon abhaben möchten, man kann dieses Pulver auch gut verbacken oder irgendwo reinrühren.
Hast du nicht da auch deine Kumquats dazu gemacht? Die haben ja auch so eine leichte Bitternote,
ja,
in das Porridge.
Ich meine, ich mag ja auch Bitter, ne? Ich bin ja so ein Bitter-Fan. Aber ich habe gemerkt, dass also gerade bei dem Porridge, wenn du das so verkochst und noch ein bisschen Süßungsmittel dazu gibst, dann schmeckst du jetzt nicht so die krassen Bitternoten. Ich kenne viele Leute, die einfach Bitter gar nicht so gerne mögen. Das ist eine gute Alternative, halt nicht die Tropfen zu nehmen, sondern halt das Pulver zu verbacken.
Und mit dem Code Doppelrahmstufe, alles kleingeschrieben und zusammen, erhältst du jetzt 10% auf das gesamte Sortiment im Shop. Also schaut euch mal den Shop an, da gibt es richtig viele coole Produkte, also Kapseln oder das Pulver, von dem Hanna gerade gesprochen hat, oder aber auch einen leckeren Tee. Und die Infos dazu und den Link sowie den Code findest du wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende. Service bitte.
Und wir müssen natürlich drüber reden, denn ich habe auch gerade eine Interviewanfrage gehabt und ich habe mit mir gehadert, ob ich es wirklich mache und habe aber ein Interview gegeben zum Thema Sternevergabe. Denn am 26., also gestern, wir nehmen hier heute am 27. auf, gestern war die deutschlandweite Michelin-Sternevergabe für das Jahr 2024. Und ja, was halten wir davon?
Warum hast du gehadert bei der Interviewanfrage?
Naja, ich bin nicht politisch. Sagt mir es mal so. Ich bin in der Öffentlichkeit selten politisch, gebe selten meine Meinung ab und habe immer das Gefühl, es ist, wenn man nicht absoluter Experte in einem Bereich ist oder auch in einem
dann
Thema,
hält man lieber seine Klappe.
Dann ist die Fallhöhe so hoch, dass ich manchmal zu viel Angst habe, falsche Sachen zu sagen. So. Aber es ging halt jetzt in dem Interview und der Anfrage für BuzzFeed ganz grob auch wirklich über Frauen in der Gastronomie und gerade Frauen in der Sternegastronomie und Michelin, das sage ich ja auch schon seit Jahren, ist es halt natürlich, ne, obviously gibt es sehr, sehr viele Männer in der gehobenen Gastronomie und das ist auch jedes Jahr immer wieder Thema und ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, es gibt insgesamt 340 Sterne-Restaurants, stand gestern und ich bin mir nicht ganz sicher, konnte nicht rausfinden, wie viele es genau sind, aber es gibt zwischen 9 und 12 von Frauen geführte Sterne-Restaurants und das ist ja
ist das krass.
Eigentlich krass. Bei den 3 Sternen gibt es gar keine und das war, ich habe gestern noch mal in die Verleihung reingeschaut, ich habe leider nicht alles gesehen, war ein bisschen zu spät dran. Und das war gerade so 2 Sterne, 3 Sterne. Bei den 3 Sternen stehen dann halt so 10. Das sind immer die gleichen und das ist alles Männer. Und ich weiß, was ich so krass fand, dass niemand von denen gegendert hat. Also es war ganz viel so und ich gratuliere...
Brauchst du ja auch nicht.
Ja, aber naja, es gibt ja doch, es gibt ein paar Frauen und dann immer so, ich gratuliere allen, ich gratuliere allen Kollegen in der Branche, auch allen neuen Sterne-Restaurants, allen Kollegen, das ist so toll. Und ich war so, ne, ja, aber genau das ist es irgendwie. Es gibt wirklich fast nur Männer und es niemand... Also auch der Moderator hat wenig gegendert und es war immer so, ja, es geht halt hier um die Männer in der gehobenen Köche. Gastronomie. Es geht um Köche und es geht nicht um Inklusivität, Inklusion und um irgendwas so, ne? Und oh, also ich freue mich mega krass, dass es Heilmann und Klee in Berlin von Sarah Hartmann geführt, dass die einen Stern bekommen haben. Es war ganz klar, dass die auch einen verdient haben. Und ich freue mich ja auch über alle, die einen Stern bekommen. Ich freue mich, dass das Koda im fünften Jahr die zwei Sterne hat. Das ist so harte Arbeit und es ist auch verdient, dass es eine Auszeichnung gibt. Aber die Art, wie diese Auszeichnung sich in den Jahren nicht weiterentwickelt hat, das ist das, was mich stört. Und das ist halt...
Naja, immerhin haben sie den Nachhaltigkeitspreis vor ein paar Jahren mal eingeführt.
Ja, aber ist das Greenwashing? Machen die das wirklich, weil das wichtig ist? Oder ist es das, weil ganz viel Nachfrage haben,
dass sie
es vergeben?
Ich weiß nicht, also weißt du, wie wollen sie kontrollieren, wie viel Müll du fabrizierst? Oder wie nachhaltig du deine Mitarbeiter schulst? Oder wie nachhaltig du auch mit deinen Mitarbeitern umgehst? Weil ich finde, ich glaube, nachhaltige Mitarbeiterführung ist gar nicht vorgesehen in dem Grünen Stern. Es geht tatsächlich nur um den Lebensmittelbezug, um die Saisonalität und um die Schulung deiner Mitarbeitenden gegenüber. Aber wie wollen sie es herausfinden?
Ja, und da ist auch wieder der Punkt, ne? Ich weiß halt gar nicht genau, wie sie alles testen, wie die TesterInnen vorgehen und was da alles so die Kriterien sind und ne, wieder so gefährliches
Halbwissen. Wie wird man denn eigentlich Tester?
Wird man Tester? Beim Guide Michelin. Ich glaube, da rutscht man einfach irgendwie so rein. I don't know. Aber ja.
Also wer sind denn so die Tester? Hast du da eine Idee von?
Nee. Also in meiner Zeit in der Sterne-Gastronomie waren es immer Männer. Aber I don't know. Also es geht mir halt
aber
auch irgendwie so ein
bisschen...
Aber sind das
Köche? Nein.
Nee, Nö, nicht unbedingt. Also es können auch... Also es kann ja kann jeder ja irgendwie sich qualifizieren, glaube ich. Da gibt es wahrscheinlich so interne Qualifikationsrichtlinien. I don't know. Aber es geht mir irgendwie auch, weißt du, so um... Wie kann sich denn so ein Bewertungssystem in der Zukunft verändern? Und ich merke ja schon, dass es halt einfach nicht mehr so wirklich nachhaltig ist in so einer gehobenen Fine-Dining-Segment, weil die Nachfrage einfach stirbt. Wir sehen ja, wie viele Sterne-Restaurants zumachen. Und das
ja,
ist halt
wir
nicht
auch schon
zukunftsweisend
drüber gesprochen.
Ist. Und es gibt aber auch, und der Michelin ist halt die höchste Bewertungssache, die es halt gibt, auch in Deutschland. Und das wird am angesehensten von allen Leuten und man freut sich auch darüber. Aber es gibt jetzt beim Michelin nicht eine Entwicklung, die sagen, hey, wir bewerten auch mal Konzepte, die nicht bedeuten, dass du halt irgendwie eine 70-Stunden-Woche Arbeit hast und ein Restaurant, was kein Geld abwirft und wo du nichts mit verdienen kannst und wo du deine Mitarbeiter nicht gut bezahlen kannst, weil sonst wäre das alles zu teuer. Weißt du, es gibt ja so viele neue Konzepte, auch von Frauen geführte Konzepte, die sagen, hey, ich will halt nicht mehr in diesem Gastronomie-Karussell arbeiten, wo ich halt keine Freizeit habe, sondern ich mache coole Pop-Up-Konzepte oder themenbasierte Sachen oder so ein bisschen künstlerische. Ja. Warum gibt es da keine Bewertung für, die genauso angesehen wird wie der Guide Michelin, weißt du?
Ja, ja, stimmt schon. Ein Kumpel von mir, Jens Rittmeier, oder ein Kollege, der hatte ein Restaurant in Buxtehude und der hatte immer nur am Wochenende auf. Und der hätte eigentlich auf jeden Fall einen Stern verdient, der wurde auch richtig oft getestet, aber er hat keinen Stern bekommen, weil er nur am Wochenende auf hatte.
Ja.
Das hat den von den Öffnungszeiten her nicht gereicht. Und da denke ich so, hä? Der hat zwar nicht so viel auf, aber das heißt auch trotzdem nicht, dass die Qualität nicht auf Sternenniveau ist. So, warum kriegt man dann keine Auszeichnung, wenn du irgendwie nur 2 Tage oder 3 Tage in der Woche auf hast? Das macht ja für mich auch keinen Sinn. Es steckt ja trotzdem ultra viel Arbeit da rein, aber er hat sich das halt so überlegt, weil es für ihn so am besten funktioniert hat, weil er nebenbei irgendwie noch Kochkurse gibt, unter anderem auch für andere Köche, was ich auch ganz cool finde. Und halt auch noch so einen kleinen Online-Shop hat, wo er so ein paar selbstgemachte Sachen vertreibt. Und deswegen denke ich mir so, also verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum das jetzt ein Ausschusskriterium ist irgendwie.
Ja, ich glaube, so was geht, ist halt 4 Tage. Es gibt ja einige Restaurants, die jetzt eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, wo die Leute halt auch dann von morgens bis abends durchackern, aber dann halt nur 4 Tage am Stück. Immerhin. Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie, es hat immer so einen bitteren Beigeschmack, leider. Und dann gucke ich mir das an und dann ist es so cringe irgendwie. Das ist so, liebe Kollegen und liebe, ja, es ist halt liebe Köche.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe auch noch nie reingeguckt. Ich habe mich noch nie für diese Sternewelt in dem Sinne so interessiert. Das ist, ich kenne ja dann auch nicht so viele von den Spitzenköchen und Köchen, kann ich ja einfach sagen.
Ja.
Und habe auch die Vergebung nicht geguckt, aber ich habe natürlich in meinem Instagram, dadurch, dass ich natürlich mich in dieser Bubble befinde, wurde ich heute Morgen komplett zugespammt mit Michelin-Content.
Ja.
Aber vielleicht muss ich mir auch einfach mal so eine Verleihung angucken, um da noch ein bisschen mehr Peilung von zu bekommen, wie das abläuft.
Ja, kannst du jetzt bei YouTube drin, kannst du ja gucken.
Wie lange geht denn sowas?
Der 1000 Stunden. Und
wo?
In Hamburg war die. Jetzt eigentlich.
Ja, weil ich habe nämlich auch so ein paar Hamburger gesehen, die da vor Ort waren.
Zur Aftershow-Party hättest du wahrscheinlich gehen können gestern Abend.
Du, ich war gestern mal wieder zum Probekochen in der Weidenkantine. Ich hatte keine Zeit. Oh, Junge.
Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Und ich weiß ja auch, dass viele von unseren Cream-Team-ZuhörerInnen selber auch in der Gastronomie sind und sagen, hey, danke für den Podcast, weil ihr auch so offen darüber redet. Und es interessiert mich natürlich, was ihr davon haltet. Oder seid ihr eine Frau in der gehobenen Gastronomie? Oder bist du eine Frau? Seid ihr eine Frau in der gehobenen Gastronomie? Nein, aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu rein. Das interessiert mich dann doch schon sehr.
Yes, me too. So, ich habe einen kleinen Magic-Trick mitgebracht.
Culinary Hacks und Magic Tricks.
Let the magic happen.
Let the magic happen. Also, hier bei uns im Hause Clip Tomczak, da gibt's natürlich viel Diskussionsbedarf, denn mein Freund ist sehr ordentlich, ich bin sehr chaotisch und ich lasse gerne meinen Scheiß überall liegen. Und wir haben uns jetzt mit so einzelnen kleinen Tricks beholfen, wie ich es schaffe, mehr Ordnung in diesen Haushalt reinzubringen. Mhm. Und das ist jetzt ein kleiner Haushaltstrick. In der Spülmaschine, da gibt es ja diesen Besteckkorb und dieser Besteckkorb hat ja einzelne Fächer und diese Fächer werden jetzt kategorisch befüllt. Das heißt, ein Fach ist nur für Messer, eins für Gabeln, eins für kleine Löffel und Kuchengabeln, eins für große Löffel und ein Fach, da gibt es immer eins und etwas größeres, das ist dann so für Schneebesen, Quirlen vom Handmixer oder, keine Ahnung, ein Sparschäler oder so, also quasi so Special-Sachen. Und ich sag's euch, Leute, es spart so viel Zeit beim Ausräumen, weil man nicht dieses einzelne Geklimper, was mich ja echt immer richtig sauer macht, wenn man die einzelnen Messer aus so 10 Meter Höhe in die Besteckschublade fallen lässt, sondern man nimmt sich dann einfach nur alle Messer und tut sie zu den anderen Messern.
Das ist sehr smart. Wow.
Ja.
Wow, sage ich.
Oder? Ich sag's euch, Leute, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja. Es spart Zeit, es ist mega praktisch und sehr einfach und ist schnell gemacht.
Ja, ja, so Hanni ist irgendwie, ist jetzt, wir sind beide nicht die ordentlichsten. Und wir haben jetzt hier eine neue Spülmaschine, die nicht so einen Kasten hat, sondern oben dieses Rausziehding.
Hasse ich.
Und dann war, da habe ich das einsortiert und guckt Hanni mich nur an und sagt, der Löffel kommt andersrum. Und ich war so, what? Hä? Was ist denn
du, was ist denn mit das dir Land los? Das Land hat ihn jetzt schon zum Spießer gemacht. Geil.
Ja, war gut.
Oh, diese Fächer da oben, die finde ich super nervig.
Das hält doch immer nicht. Die Zacken sind nicht groß genug, sodass du einfach und schnell
Zeit
die Löffel
es
da...
Und wie viel Zeit es immer dauert, braucht, bis man das dann da einsortiert hat.
Ja.
Aber kann man die nicht einfach ausbauen und sich trotzdem so einen Besteckkorb kaufen, den man unten reinstellen kann?
Bestimmt, aber da bin ich ja viel zu faul für.
Da bist du zu faul für, ja, habe ich mir schon gedacht.
Bauen, einen neuen Korb da reinpacken.
Oh nee. Gott.
Und mich stört es ja auch nicht, aber naja.
Anscheinend jetzt. So, okay. Dreierlei.
Unser kulinarisches Dreierlei. Wir sind mal wieder im Frühling angekommen im Dreierlei. Und letzte Woche haben wir über Bärlauch geredet. Und ich merke das ja, ne? Und ich sag mal so, die Sache, über die wir ja gleich reden, die sprießt hier schon aus meinem Boden raus.
Ja.
Und ich habe überall, genau, wir machen heute das Dreierlei der besten Rhabarberkuchen. Ich krieg die ganze Zeit auf TikTok, auf Instagram angezeigt, dass ich irgendwie einen Topf über meinen Rhabarber stellen soll, damit er irgendwie gebleicht wird und schneller wächst und ich eine mildere und schnellere Ernte habe. Und überall sagen alle Leute, ich soll einen fucking Topf auf meinen Rhabarber stellen. Und
denke immer nur so, wie groß muss denn der Topf sein?
Riesig. Und es muss halt sein, dass das dunkel darunter ist, weil der Rhabarber im Dunkeln halt nach weiter, nach schneller, nach oben, was auch immer. Braucht irgendwie kein Licht, der Rhabarber.
Weiter, schneller, höher.
Weiter, schneller, höher. Und jetzt war ich wieder kurz davor, zum Baumarkt zu fahren und einen Topf zu kaufen, um meinen Rhabarber da reinzustecken.
Kannst du dich die Grillschale nehmen?
Da kann ich ja nicht mehr grillen. Ja, ich grill doch jetzt schon jeden Tag, das geht doch nicht.
Hast du schon mal Rhabarber gegrillt?
Ja, ist geil.
Habe ich mir auch gerade.
Ich bin ja großer Obst-Grill-Fan. Im Sommer ist auch mein Go-To-Rezept, ist jetzt ja nicht super regional, aber ich mache immer gegrillten Pfirsich mit Vanilleeis und Thymian und Olivenöl und Salz. Das ist einfach so lecker.
So good.
Ja. Naja, jedenfalls.
So, jetzt bin ich gespannt.
Du fängst diesmal an.
Was?
Ja, du fängst jetzt mal an.
Okay, es ist ein All-Time Classic. Also das ist wirklich, klassischer geht's glaube ich gar nicht. Es ist Rhabarber-Baiser.
Nice.
Es ist Rhabarber-Baiser.
Und ein was schöner ist der Teig?
Rührkuchen.
Rührkuchen.
Genau, Rührkuchen. Und ich mache immer so eine Rührkuchen-Öl-Geschichte, also einen Ölteig mit einem Klecks Joghurt drin. Der wird extra fluffy. Mm. Dann schön viel Rhabarber obendrauf. Backen. Baiser. Richtig schön dick aufgeschlagen, obendrauf und dann, tatsächlich bin ich großer Freund von dann nochmal mitbacken, dass er in der Mitte so richtig schön schaumig wird und nicht abflammen. Weißt du, was ich meine?
Ja, finde ich eigentlich auch ganz geil.
Wie bei Oma. Oben noch so ein bisschen Puderzucker, paar Mandelblättchen drauf. Oh, sehr gut. Zitronenabrieb rein. Das kann so einfach sein.
Ich habe auch Rhabarber. Nom, nom, nom. Meine Nummer 3 ist kleiner Hybrid. Und zwar ist das Rhabarber-Käse-Streusel. Also Rhabarber-Streuselkuchen, aber mit einer Käsekuchen-Cremeschicht dazwischen. Alles aber zusammen gebacken. Mag ich gerne.
Ja.
Das heißt, man macht einen Mürbteigboden.
Komm ich später nochmal zu.
Ja. Mürbteigboden, dann eine Käsekuchenmasse, dann den Rhabarber rein und obendrauf aber schön Streusel backen. Weil dann hat man nämlich, ich finde beim Rhabarber-Streusel, naja, manchmal werden die ja dann nach der Zeit trocken, aber der bleibt halt so richtig geil lange frisch. Das ist so ein Kuchen, den kann man über 3 Tage essen, der ist immer geil. Ich bin ja auch einfach Käsekuchen-Fan. Ja.
Ja, oh, und dann am besten noch ein paar Nüsse mit. Okay, meine Nummer 2. Ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt. Ich habe ja neulich Börek ausprobiert. Und bin ja gerade dabei, unsere neue Karte zu konzipieren. Ich habe es vielleicht hier und da schon mal erwähnt.
Kann sein.
Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, auf einmal war es in meinem Kopf, ich habe Rhabarber-Börek gemacht. Und das fand ich richtig, richtig nice. Ich habe ein richtig schön dickes, süßsäuerliches Rhabarber-Kompott gekocht. Habe da ein bisschen Rote-Bete-Pulver reingemacht, dass das noch so eine richtig schöne, knallige Farbe bekommt. Filo-Teig mit geschmolzener Butter bestreichen, eine Schlange, eine Reihe Kompott drauf machen. Dann machst du dir erstmal so eine kleine Zigarre und dann rollst du es ein zu so einer kleinen Schnecke, nochmal mit Butter bestreichen und dann im Ofen knusprig ausbacken und dann hast du außen halt diese knusprigen Filo-Teig, innen drin dieses super saftige, süß-säuerliche Rhabarber-Kompott und dazu gibt es eine weiße Mousse-Schokolade mit Mohn und ein bisschen Erdbeersoße.
Oh mein Gott, das hört sich so geil an, Sora. Oh mein Gott.
Ach, es ist so lecker. Ich habe mich so verliebt in dieses Dessert, wirklich. Also Leute, Rhabarber-Börek, vielleicht brauche ich auch noch so ein Video, damit das auch viral geht, weil Rhabarber-Börek hat es verdient.
Hat Potenzial. Geil, das hört sich so auch mit dem wow, das hört sich richtig gut an. Zora!
Ja, geil! Danke. Autogramme gibt's später. Ja. Ich habe wirklich aber auch viel Gehirnschmalz in diese Karte reingeworfen, ey.
Geil. Oh, das hört sich richtig gut an. Also, meine Nummer 2 wird dir gefallen, denn es ist ein Mandelrührkuchen mit Rhabarber und Baiser.
Ja, guck, lecker, Mensch. Was machst du für einen Kuchen? Wie ist die Base?
Brauchen wir nicht mehr viel drüber reden, aber in meinen Rührkuchen kommt viel gemahlene Mandeln rein. Ich mag das, wenn das so ein mandelig ist und dann auch gerne da oben drauf über den Baiser auch nochmal ein paar geröstete Mandelsplitter. Hast du aber auch schon gesagt, brauche ich nichts mehr zu sagen, ist einfach richtig gut. Ja. So.
Aber machst du trotzdem auch Mehl rein, wenn du so viel Mandelgrieß drin hast?
Ja, weil auch Mehl.
Theresa hat neulich so kleine Rhabarbertörtchen gemacht und hat, die waren glutenfrei. Sie hat ein bisschen Stärke reingemacht und ganz viel Haselnussgrieß. Oder Mandeln, ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Und dann oben drauf einfach nur so zwei so eine Stangen Rhabarber als Muffin gebacken und oben so eine ganz kleine Nocke Baiser raufgespritzt und das dann abgeflammt. War auch geil.
Muffins also come back. Muffins come back.
Ich sag's euch, Muffins come back. So, meine Nummer eins. Surprise! Rhabarber-Käsekuchen mit Streuseln.
Auch so geil. Ich dachte so, hey, das ist mal ein bisschen nischig, aber gut.
Ich dachte auch, heute wird's richtig experimentierfreudig. Aber nein, wir sind mal wieder richtig classy unterwegs. Ja. Weil ich muss sagen, ich liebe zum einen einfach Käsekuchen über alles, wenn es so cremig ist und so vollmundig schmeckt. Und es wird nie zu trocken. Und es ist wirklich einfach lecker. Ja. Und dann machst du einfach, du hast es ja auch schon gesagt, unten, ich mache keinen Mürbeteigboden, sondern ich mache einfach einen Riesenhaufen Streusel, drück die als Boden rein, mach dann so eine richtig dicke Käsefüllung mit ganz viel Frischkäse. Und dann oben eine, nicht einfach nur roh geschnittenen Rhabarber, sondern auch so einen Kompott oben drauf klecksen. Und dann Haselnussstreusel oben drauf. Haselnuss-Haferstreusel. Und dann hast du nämlich diesen saftigen Rhabarberkompott in diesem super cremigen Frischkäse-Käsekuchen und dann diese Nuss-Haferstreusel. Ich sag's euch, Leute.
Oh, gibt's dafür ein Rezept?
Tatsächlich. Kann ich mal unten mit reinschreiben.
Ja, mach das mal. Muss ich mir mal angucken.
It's a good one.
Ja. Und ich finde auch geil, weil Käsekuchen. Ist es etwas Saures mit Käsekuchen zu kombinieren, ist a match made in heaven.
Lecker. Oh, nee. Ich finde auch, wenn du einfach nur einen ganz simplen, einfachen Käsekuchen backst, auch mit Magerquark, also so einen Stani-Käsekuchen, und dann einfach, nachdem er gebacken und erkaltet ist, wenn du dann oben noch Rhabarberkompott drauf machst, ist auch geil. Ja. Also ohne, dass du halt irgendwie das mit verbacken und Streusel und so, sondern einfach nur simpler Käsekuchen mit Kompott oben drauf. Auch richtig geil.
Geil. Ja, also meine Nummer eins ist vielleicht kein richtiger Kuchen. Es ist der Rhabarber Crumble.
Es ist der Rhabarber Crumble, yeah.
Weil ich es sehr gerne mag, dass die Ratio, das Verhältnis vom Rhabarber zum Crumble, dass da einfach mal voll auf den Rhabarber gegangen wird. Das ist so, dass du so viel Rhabarber hast. Und den so warm zu essen mit ein bisschen Vanilleeis.
Ja.
Ist für mich auch so, ach, das macht so ein ganz wohliges, warmes Gefühl. Ja. Und da wieder, ich finde einfach Rhabarber perfekt für so einen Crumble. Rhabarber Crumble ist einfach geil.
Erinnert mich gerade so ein bisschen an meine Zeit in Schweden, weil es hätte nicht mehr Klischees erfüllen können. Aber meine Gastfamilie hatte so eine kleine Stüger, also so ein kleines Sommerhaus.
Na klar.
Und da sind wir dann ab und zu mal hingefahren und da gab es halt einen Garten und da gab es Rhabarber. Und da haben wir dann Rhabarber geerntet und dann haben wir in dieser kleinen Campingküche quasi in diesem kleinen Sommerhaus dann immer Rhabarber-Kompott beziehungsweise Rhabarber-Crumble gemacht. Oh, es war so lecker. Auch mit Hafer immer in den Streuseln.
Oh.
Und dazu Vanillesoße.
Oh. Mm. 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 Oh, ich hab Bock auf den Frühling.
Oh.
Das war ein gutes Dreierlein.
Aber ich muss sagen, und der Frühling, heute sieht man ihn schon wieder. Der Himmel ist strahlend blau. Ich glaube, es wird ein guter Tag.
Ja, und bei mir schneit es gerade, weil meine beiden Pflaumenbäume hier vor der Tür sind ja komplett in der Blüte. Und die verlieren schon wieder die Blüten. Das ist echt so krass. Da denke ich mir so, hä, es ist einfach sau früh. Aber es schneit, es rieselt die ganze Zeit so eine weiße Blütenwolke. Übrigens habe ich Pflaumenblütenknospen in Salz gepickelt. Eingelegt. Naja, noch nicht so ganz gepickelt. So, so wie diese japanischen Kirschblüten, also Sakura. So macht man das ja. Mm. Erst in Salz anlegen und dann irgendwie pickeln oder brinen und dann trocknen irgendwie so. Naja, jedenfalls probiert es mal aus. Crazy.
Ich bin gespannt. Aber nicht wieder Kühlschrank vergessen, Hannah.
Nee, ich hoffe, dass da nichts explodiert. Das ist ja trocken.
So, dann lass uns noch mal ein Bierchen trinken, du.
Yes.
Feierabendbier.
Was steht an bei dir?
Ich muss gleich noch eine Kooperation filmen. Dann habe ich einen ganz wichtigen Termin gleich und hoffentlich habe ich bald ein riesengroßes neues Projekt, was ich mache. Und dann ist ja Ostern und ich weiß, wir wissen immer noch nicht, ob wir wegfahren oder ob wir hier bleiben, weil mich Ostern unglaublich stresst, so ein bisschen wie Weihnachten, weil ich immer das Gefühl habe, man muss allen gerecht werden und kann es aber irgendwie überhaupt niemandem gerecht machen, weil man immer nur auf dem Sprung ist und die meiste Zeit in irgendeinem Zug sitzt, der überfüllt ist und irgendwie ausfällt. Und ach, irgendwie denke ich mir so, am liebsten würde ich einfach hier bleiben, aber das ist irgendwie auch nicht das Richtige. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man mit der Situation umgeht. Naja, wir gehen morgen erstmal aufs Osterfeuer hier im Dorf und dann ein bisschen hier Garten chillen. Ich muss wieder ein paar Sachen einpflanzen. Der April bedeutet neue Aussaaten. So jetzt kommen die Kürbisse.
Dass du überhaupt noch Platz hast.
Kürbisse, die zu Chinese werden jetzt eingepflanzt. Mein Mais ist was geworden. Das wird alles super.
Aber Obacht mit den so Chinese, ne?
Nur zwei. Ich werde nur zwei.
Eine Pflanze.
Ich werd nur, naja, eine
zwei.
Gelbe und eine grüne. Man muss ja schon auch beides.
Okay, das ist fair.
Aber mehr mache ich nicht, du.
Ja, Ostern ist bei uns in der Familie tatsächlich gar nicht so ein großes Thema. Und das Gute ist immer, ich habe ja in 3 Wochen Geburtstag und direkt im Anschluss hat auch noch mein Papa und meine Mama Geburtstag. Und dadurch, dass wir uns dann eh immer so viel sehen wegen der Geburtstage, lassen wir Ostern meistens immer so ein bisschen hinten rüberfallen, ja. Damit es auch nicht zu viel wird, ne? Und deswegen werde ich mich voll und ganz auf das Ostergeschäft bei uns in den Läden konzentrieren. Wir haben ja unser Osterbrunch. Und wir haben noch ein Oster-Pop-Up und Frühstück und Dinner. Wir haben echt viel zu tun und ich freue mich da so richtig voll mit am Start zu sein. Ja. Werde aber trotzdem am Samstag, glaube ich, noch mit meinem Freund aufs Osterfeuer gehen. Und ich denke mal, wir fahren noch irgendwie zu seinen Eltern Kaffee und Kuchen. Genau, und ich freue mich, weil heute ist das Wetter so schön, wir haben es gerade schon gesagt, und ich habe heute frei, bis
geil.
Auf diesen kleinen Podcast-Termin mit dir. Und ich treffe mich gleich mit einer Freundin, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und die schwanger ist. Das heißt, ich freue mich gleich auf ganz viel Baby-Talk. Und dann gehe ich noch zum Friseur. Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Wimpernwelle. Genau. Und wir hatten letztes Mal ja schon unser Bärlauch Dreierlei. Und heute Abend gibt es Bärlauch-Käsespätzle bei mir. Ich habe mir ein paar Friends eingeladen. Es ist Zeit
nice.
Für ein paar selbstgeschabte Käsespätzle mit ein bisschen Bärlauch.
Ich habe Bärlauch gekauft, weil ja den Bärlauch, den ich hier in meinem Garten eingepflanzt habe, den lasse ich mal in Ruhe, damit er sich hier schön akklimatisieren kann. Den werde ich nicht ernten. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, die Bärlauchsuppe nochmal zu kochen, von der ich letzte Woche erzählt habe. Und dann werde ich vielleicht mal ein virales Reel draus machen. Ne? Ich kann das ja jetzt.
Ja,
ich
bin du jetzt dein Ding. Du mein Ding. Das ist kein Thema für dich. Vielleicht kann ich dir auch irgendwie mein Rhabarberböreck-Video schicken, damit es bei dir
das.
Online geht. Damit es bei dir, ja. Du machst das Voice-Over.
Ja.
Ey, übrigens, so funny, gestern hatte meine Schwester eine Abendschicht bei uns in der Küche, weil wir jemand krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und deswegen hat Ronja gesagt, ach, wisst ihr was, ich mach das mal. Und dann hat sie sich, weil sie vorher im Büro war und so einen weißen Rollkragenpulli und eine beige Hose anhatte, hat sie sich meine Kochjacke angezogen und meine Hose und meine Schuhe. Und das war so funny, weil ich war halt gestern Abend in der Weinkantine und habe das Probekochen gemacht. Und deswegen war Ronja in meinen Kochklamotten im Blattgold in der Küche. Das war so witzig.
Es ist
sie ist aufgegangen in ihrer neuen Rolle.
Ich wollte gerade sagen, ist es irgendjemandem aufgefallen? Hat jemand sich gewundert, warum du auf einmal irgendwie eine andere Haarfarbe hast oder so?
Das, ehrlicherweise hätte sie, glaube ich, auch so in den Gastraum gehen können mit der Kochjacke, wo mein Name draufsteht und so, wäre es wahrscheinlich echt nicht aufgefallen. So im leicht dunklen Licht. Wenn Ronja da erstmal in ihre Rolle schlüpft, dann.
Ja.
So, jetzt haben wir noch ein paar schnelle Bissen, wa? Du hast das mitgebracht heute.
Also, ich war ja letzte Woche mit Sophia essen. Also, Sophia Giesecke auf Instagram, Sophia So Fire, folgt ihr alle. Und ich habe sie gefragt, natürlich, deine Frage mit dem Ei, hört mal rein, 3 schnelle Bissen mit Sophia. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, bye, bye.
Schnelle Bissen. Okay, heute die schnellen 3 schnelle Bissen mit Sophia. Und zwar der 1. schnelle Biss ist nie wieder Zucker oder nie wieder Salz?
Zucker.
Ei auf Pizza? Ugh. Ja oder nein? So ein rohes Ei auf eine Pizza, dann backt das, dann wird das so halb durchgebacken und dann ist das Eigelb noch runny. So hat Zora das beschrieben. I don't get it.
Ja, das auf jeden Fall.
Also du sagst ja.
Ja, finde ich geil. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke...
Okay, die letzte Frage ist,
Essen gehen oder zu Hause essen?
Beides.
Wie?
Ja, du musst dich entscheiden.
Nee, ich will mich aber nicht entscheiden.
Okay, du musst dich nicht entscheiden. Ist in Ordnung. Vielen Dank, Sophia.